Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zur 70. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das ist, glaube ich, so mein 25. Versuch, dieses Intro heute aufzunehmen. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag. Dabei ist heute so eine richtig coole Folge. Und die 70. Wieder eine runde Zahl. Ja, krass, ne? Seit 70 Wochen kommt jeden Dienstag eine neue Podcast-Folge. Die erste ist, glaube ich, am 6. Januar 2016, dann 6. Januar 2016 veröffentlicht worden. Damals mit meinem Freund Steve von Backpacker.org. Und heute haben wir einen weiteren Hamburger als Gast. Freue ich mich sehr drüber. Stefan Ort. Wahrscheinlich kennen viele den Namen Stefan Ort. Ihr habt wahrscheinlich auch schon mal sein Buch in der Hand gehabt und habt es gelesen. Couchsurfing im Iran. Ne? Dieses Buch ist damals durch die Decke gegangen. Spiegel Bestseller. Und seit einer Woche ungefähr, also seit letzter Woche Montag, ist sein neues Buch draußen, Couchsurfing in Russland. Und wir haben letzte Woche Dienstag direkt über den Launch gesprochen und über diese Stories. Und er wird jetzt gleich hier im Podcast erzählen, also unglaublich, er war 10 Wochen unterwegs und erzählt so ein bisschen über die kulturellen Unterschiede in Russland, die verschiedenen Ansichten über Putin, was sehr, sehr interessant ist, wie sich das so im Land so verändert und wie der Alltag in Russland so ist. Auch wie er sich vorbereitet hat auf diese Zeit, auf diese 10 Wochen. Das ist ja so ein bisschen tricky mit dem Visum. Und da plaudert er so ein bisschen aus dem Nähkästchen Dinge, erzählt Dinge, die gar noch nicht mal im Buch reingekommen sind. Denn man bekommt ja nicht einfach so ein Visum für Russland und auch nicht gerade so für 10 Wochen. Und wie er das geschafft hat, erfahrt ihr jetzt gleich. Und auch interessant, wie viel Wodka er trinken musste in diesen 10 Wochen. Er hat ja auf den ganzen Sofas in diesem riesengroßen Land übernachtet. Und die Gastfreundlichkeit wird in Russland halt sehr groß geschrieben. Und man ist sehr großzügig mit dem Ausschenken von Wodka. Und wie viel er davon trinken musste und an wie viele Nächte er sich nicht mehr erinnert, erzählt er jetzt quasi in dieser Folge. Sehr interessant, ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, gerade weil er ja so auf Promotour ist und super busy, hat er doch noch Zeit gehabt, um diese Folge aufzunehmen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf www.offthepath.com/Folge 070 für Folge 70. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Und am Ende dieser Folge, also in der Outro, erzähle ich euch, was wir gerade noch so machen. Wir sind, wie ihr vielleicht gesehen habt, auf YouTube zurück aus Australien. Das habt ihr ja auch schon hier im Podcast gehört. Das letzte Video ist gestern oder vorgestern online gegangen. Und ich erzähle euch in der Outro mal so ein bisschen, welche Pläne jetzt so wir so jetzt so haben, wo unsere nächste Reise hingeht und in welchen Flieger wir jetzt gleich einsteigen, nachdem ich diese Outro aufgenommen habe. Und überlasse euch jetzt erstmal mit diesem Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback. Viel Spaß damit und alle Infos wie immer auf offthepath.com/Folge 070.
Willkommen zum Off the Path Podcast.
Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Heute ein Stargast. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Viele von euch haben bestimmt schon das erste Buch gelesen, Couchsurfing im Iran. Und jetzt hat Stefan gestern sein neues Buch veröffentlicht. Also wenn ihr diese Folge hört, letzte Woche Montag. Couchsurfing in Russland. Stefan, vielen Dank, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Ja, du hast, wie gerade schon erwähnt, diesen zweiten Knaller rausgebracht über auch ein sehr, sehr spannendes Land, über Russland. Couchsurfing im Russland, wie ich fast zu einem Putin-Versteher wurde.
Richtig.
Wie war's? Also, was verstehst du an Putin noch nicht?
Ja, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, diesen Untertitel. Der ist natürlich schon etwas angespitzt formuliert. Ich wollte einfach auf der Reise versuchen, verstehen, was sich hinter dem Phänomen Putin verbirgt, wie das funktioniert, wo die Popularität herkommt, weil man das ja doch aus einer Sichtweise aus Deutschland manchmal etwas schwer nachvollziehen kann von dem, was man hier in den Nachrichten hört. Und ich meine da Putin-Versteher nicht in dem Sinne von Putin-Fan, wie es ja oft gebraucht wird, sondern einfach in dem Sinne, dass ich kapieren wollte, wie dieses Land tickt.
Mhm. Und bist du dem näher gekommen? Du warst 10 Wochen genau, unterwegs und hast auf Couchen geschlafen.
Genau, also ich hatte wirklich fast durchgehend mit Einheimischen zu tun, was natürlich ganz spannend ist, um wirklich einen Einblick in das Land zu kriegen und um rauszufinden, wie das Land tickt. Und ja, also ich konnte sicher sehr viel dazu lernen, wie das funktioniert und jetzt auch mit diesem Forschungsprojekt, was eben Putins Popularität sozusagen ausmacht. Man lernt dann halt, dass der Mann den Leuten ein bisschen ihren Stolz zurückgegeben hat. Wenn man so ein bisschen zurückguckt in die Geschichte, in die 90er Jahre, die eben sehr chaotisch waren in Russland, und auch sehr enttäuschend, weil natürlich zunächst nach dem Zerfall der Sowjetunion war eine große Euphorie, eine West-Euphorie sozusagen, die aber dann doch relativ schnell auch wieder enttäuscht wurde. Und das waren ganz chaotische Verhältnisse. Und dann kam eben Putin und hat wieder ein bisschen Ordnung in dieses Chaos gebracht. Es hat Arbeitsplätze geschaffen, hat einfach so ein bisschen aufgeräumt in dem Land. Und eben auch dadurch, dass er so ein bisschen dagegen hält, wenn der Westen, wenn es Konflikte mit dem Westen geht, also dass er da ganz stark die eigene Position auch vertritt, das hat eben diesen Stolz der Leute ausgemacht und das gibt ihm auch diese Popularität.
Cool. Hast du auf dieser Reise, du bist ja von Moskau bis nach Wladiwostok, ne? Also du bist ja wirklich von
einmal
von Westen,
quer durch.
Einmal quer über das ganze Land. Wie viele Kilometer sind das? 5.000, 6.000?
Ich glaube, von Moskau bis Wladiwostok sind es etwa 8.000 Luftlinie.
Oh, okay, ja.
Und ich habe mitgerechnet, also auf der ganzen Route nur in Russland habe ich fast 22.000 Kilometer zurückgelegt. Also das war schon das ist einfach ein gigantisches Land. Man kann es sich auf einer Landkarte, man kann es sich vorstellen, aber man kommt irgendwie noch nicht nah ran in der Vorstellung. Es ist einfach, wenn man dort ist, absurd riesig. Und also diese Strecken muss man schon mal erlebt haben, um sie zu verstehen.
Das ist Wahnsinn. Also ich meine, 8.000 Kilometer Luftlinie, 22.000 Kilometer, die du da quasi gefahren bist und immer noch im gleichen Land. Ich meine, die Menschen, die müssen sich ja total krass verändern, ne? Also auch nicht nur von der Persönlichkeit, aber kulturell, obwohl das ein Land ist.
Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, man kann eine Weltreise machen, ohne dieses Land zu verlassen, weil es eben so eine Vielfalt an Kulturen gibt. Das Klischeebild des Russen ist ja nur eigentlich von den slawischen Menschen, die dort leben sozusagen. Aber es gibt 10% Muslime zum Beispiel. Ich war in Tschetschenien und Dagestan, wo man sich eben fühlt wie teilweise wie in einem mittelöstlichen Land. Dann gibt es plötzlich eine Republik namens Kalmykien, die komplett buddhistisch geprägt ist. Man ist noch in Europa, aber man fühlt sich wie in Tibet auf einmal. Und dann gibt es eben die asiatisch geprägten Regionen im Osten, wo die Menschen eben auch asiatisch aussehen oder teilweise mongolisch zum Beispiel aussehen. Also es ist eine Vielfalt, die man, glaube ich, von dem Standardblick, den man aus Russland hat, einfach nicht so erwarten würde. Und man kann wirklich ganz verschiedene Welten dort erleben.
Ja, das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist vielleicht der Pass und die Sprache.
Ja.
Ja, anders wie in Deutschland, ne? Also in Deutschland haben wir zwar alle den gleichen Pass, aber wir sprechen eine andere Sprache. In Bayer, den verstehst du im Norden nicht.
Das stimmt. Und eben, es gibt eben nicht so starke Dialekte dort. Also die Sprache, das Russisch ist doch sehr ähnlich, was alle sprechen. Und das ist wirklich in unserem kleinen Deutschland viel extremer von den regionalen Unterschieden.
Ja, das finde ich auch immer. Es ist wirklich, ich frage mich immer, wie das sein muss für einen Ausländer, der nach Deutschland kommt, in Frankfurt landet und dann irgendwie nach München fährt.
Und der vielleicht 3 Jahre Deutsch gelernt hat und dann auf einmal in einem Dorf dort merkt, dass er nichts versteht.
Ja, ja. Aber jetzt, bist du, wie hat sich die Wahrnehmung Putins zum Beispiel, also jetzt politisch gesehen, wie hat sich diese im Laufe deiner Reise verändert, also von den Leuten? Wie sehen die Leute in Moskau ihn und wie sehen die Leute ihn in der Mongolei?
Also ich kann es nicht so regional unterschiedlich aufdröseln vielleicht, wobei man natürlich schon, gut, man kann natürlich sagen, die Leute, die ihn besonders kritisch sehen, die habe ich dann zum Beispiel in Tschetschenien getroffen, was ja immer ein Konfliktherd war mit Moskau, oder zum Beispiel in Kizil, das ist in der Nähe zur Grenze zur Mongolei, ziemlich in der Mitte des Landes sozusagen, wo auch eine stark asiatisch geprägte Minderheitenkultur lebt, also die Buryaten. Die fühlen sich schon durch die, ja, wie soll man sagen, durch die Staatspropaganda schlecht gemacht und haben das Gefühl, dass sie nicht gleich behandelt werden wie eben die slawischen Russen. Und dort erfährt man dann eben besonders viel Kritik. Aber andererseits habe ich schon viele Leute getroffen, die Putin einfach ganz pragmatisch sehen. Sie haben halt das Gefühl, der will was Gutes für das Land. Er ist kein Trinker und hat das eigentlich ganz gut im Griff und einen besseren gibt's im Moment nicht. Und also das ist keine Begeisterung, das ist nicht Leidenschaft für diesen Anführer, sondern einfach eine pragmatische Sicht, dass eine ganz vernünftige Lösung ist. Und die ist, glaube ich, am stärksten im Land vertreten. Und natürlich spielt dann das Fernsehprogramm noch ein bisschen mit und zeigt natürlich jeden Abend in den Nachrichten, dass es relativ gut läuft und das hilft natürlich noch, diese Stimmung aufrechtzuerhalten. Wobei man schon auch natürlich gerade liest, dass die Unterstützung so ein bisschen nachlässt in letzter Zeit. Und natürlich ist speziell seit der Krim-Krise auch die Wirtschaftslage so ein bisschen schlechter geworden. Und das spüren die Leute auch. Und bis dahin ging es eigentlich immer einigermaßen bergauf unter Putin. Es entstanden Arbeitsplätze, die Wirtschaft lief gut. Und jetzt ist die Situation etwas anders. Also er wird bestimmt nächstes Jahr wiedergewählt, aber vielleicht ändert sich die Unterstützung doch ein bisschen.
Das ist auch mal interessant, so quasi ein Insider, Insider-Information quasi zu hören. Wie bist du auf die Idee, gekommen, Couchsurfing in Russland zu machen? Also war das jetzt denn, ist ja nicht nächstlegend, dass man vom Iran dann erstmal nach Russland geht, oder?
Ja, naja, ich habe halt eine Vorliebe für Länder, die ein schlechtes Image haben und habe beim Reisen gelernt, dass das oft die sind, wo man besonders viele Überraschungen erlebt oder wo man dann auch als Schreiber dann Geschichten erzählen kann, die Leute überraschen oder die sie so nicht erwarten. Und weil eben meine Idee auch ist, einfach zu den normalen Menschen zu fahren und mit ihnen den Alltag zu verbringen, da stelle ich immer wieder fest, wie viel näher wir uns eigentlich sind, obwohl vielleicht die Kultur relativ verschieden wirkt auf den ersten Blick, aber so die Probleme und die Sorgen die Träume der Menschen sind total ähnlich. Das klingt fürchterlich kitschig, aber das ist so und man muss sich das auch mal vergegenwärtigen, weil man eben in den Abendnachrichten immer nur die Extreme und Sensationen und auch eher die negativen Informationen erhält.
Hm. Naja, klar, kennst du ja, du kommst ja auch aus dem Journalismus, ne? Aber what bleeds, that leads.
Absolut.
Aber finde ich spannend. Jetzt hast du hast den Alltag der Leute quasi mitverfolgt. Wie war das? Also, wie sieht der Alltag in Russland aus?
Ja, nicht viel anders als hier. Die Leute schlafen, essen, gehen zur Arbeit, ein ganz normales Leben. Interessant ist halt schon so dann die Unterschiede der verschiedenen Kulturen zu sehen und wie dieses Land so tickt und wie vielfältig es eigentlich ist, aber der Alltag unterscheidet sich jetzt nicht so groß von dem hier.
Und was sind die Unterschiede?
Die Unterschiede sind einerseits natürlich der Glaube. Also wie gesagt, gibt es eben diese muslimische Kultur, es gibt buddhistisch geprägte Regionen. Gleichzeitig doch ein Gefühl, zu diesem ganzen Russland dazuzugehören. Und das macht es spannend, dass man da so eine Art Weltreise eben erleben kann in einem gigantischen Land.
Hm. Wir sind ja auf Facebook auch befreundet und ich habe ja deine Reise auch ein bisschen mitverfolgt. Wie hast du dich auf diese Reise eigentlich vorbereitet? Also Thema, was mir immer wieder in den Sinn kommt, ich habe letztens hier im Podcast, haben wir über die transsibirische Eisenbahn geredet und da war das Thema Visum immer so ein Problem. Ne? Visum ist recht schwer. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie hast du das bekommen? Weil du musst ja immer nachweisen, was du machst.
Genau, ja, das war ganz interessant mit dem Visum. Das ist auch jetzt eine Exklusivinfo, die ich im Buch nicht erwähne, obwohl es eigentlich total lustig ist. Ich habe das über eine Agentur gemacht und wenn man länger als 4 Wochen bleiben will, dann geht das eben nicht mehr mit einem Touristenvisum, dann braucht man ein Geschäftsvisum. Und das hat diese Agentur organisiert, dass ich dann eingeladen war, offiziell von einer Firma in Kaliningrad, die Schiffsteile herstellt. Also ich war dann offiziell Geschäftsreisender, hatte dann ein Dokument, wo das so drauf stand und habe dafür ein bisschen Geld bezahlt und dann noch ein bisschen was extra bezahlt, damit ich in Moskau dann auch registriert bin, weil man sich eben dann in den einzelnen Orten eigentlich auch nochmal registrieren muss. Durch diese extra Gebühr war es aber anscheinend in Ordnung, dass ich für diese 3 Monate registriert war. Ich habe selber nicht ganz durchstiegen. Ich hatte zwei Dokumente in der Tasche, die ich immer vorzeigen konnte und damit war das dann auch in Ordnung. Aber so ganz durchblickt habe ich das nicht. Aber das ist total gängig, dass man eben als Tourist, wenn man so eine lange Reise macht, so ein Business-Visum nimmt. Da bekommt man auch normalerweise dann keinen Ärger dafür. Ansonsten habe ich natürlich mich wahnsinnig viel mit Büchern vorbereitet für die Reise. Es war mir ganz wichtig, da ein großes Fachwissen zu haben und mich auszukennen, damit ich auch weiß, worüber ich schreibe, habe über die Geschichte und Politik und Gesellschaft quasi alles gelesen, was ich in die Finger kriegen konnte in dem halben Jahr vor der Abreise. Meine Idee ist eben immer, dass ich Bücher schreibe, in denen der Leser gut unterhalten wird und eigentlich gar nicht merkt die ganze Zeit, die Geschichte geht einfach schön weiter vor sich hin und er merkt gar nicht, wie viel er gleichzeitig lernt über das Land. Und wenn das klappt, dann ist es für mich ein gutes Buch. Um das aber zu schaffen, braucht man natürlich diesen Background und möglichst viel Wissen auch über das Land, was dann aber beim Leseerlebnis später gar nicht so durchschimmern soll.
Das hast du ja schon grandios im Iran geschafft, mit deinem Couchsurfing im Iran. Hat dich Russland ähnlich überrascht wie der Iran?
Es ist, ja, es hat mich wieder, was, wie soll man sagen, die Überraschung ist natürlich wieder dadurch, dass ich so im Privatleben der Menschen war, dadurch konnte ich halt sehen, dass ich unter einer doch relativ schroffen Fassade eben eine sehr große Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit versteckt, die man an der Oberfläche nicht so mitbekommt. Wenn man durch die Stadt läuft, wenn man durch Moskau läuft, die Leute lächeln ja nicht zum Beispiel. Das gilt so ein bisschen als ungehörig. Man ist quasi kein seriöser Mensch, wenn man zu viel lächelt, wenn man in einem Laden irgendwie ein Glas, eine Flasche Wasser kauft, dann kommt einem das schon sehr mürrisch vor oft und sehr unfreundlich. Und wenn man aber Leute dann kennenlernt und mit ihnen Zeit zu Hause verbringt und den Alltag teilt, dann ist man ganz schnell ein Teil der Familie und es wird richtig nett und da entstehen dann doch schnell auch richtig tolle Freundschaften. Und das war für mich schön, so wieder so einen Unterschied zwischen der öffentlichen und der privaten Welt zu sehen. Im Iran war das natürlich noch ein bisschen extremer, weil da eben die öffentliche Welt eine komplette Maskerade, ein Schauspiel ist sozusagen, weil es eben ja auch noch darum geht, sich an die Regeln zu halten. Und im Privaten werden dort eben alle Regeln gebrochen und das Kopftuch wird abgenommen, man trinkt Alkohol, man lästert über Religion und hat da wirklich eine komplette Gegenwelt zu dem, was in der Öffentlichkeit ist. So extrem ist das in Russland nicht, aber es ist eben schon wieder ein großer Unterschied zu dem, was man eben so wahrnimmt, als normaler Tourist sozusagen.
Das glaube ich. Das fand ich auch das Spannende an deinem letzten Buch, diese Welt dahinter, die hinter der Tür quasi stattfindet.
Genau.
In den eigenen vier Wänden. Eins, was beide Kulturen, also der Iran und Russland, gemeinsam haben, ist wahrscheinlich die Gastfreundlichkeit, wenn man einmal drin ist im inneren Kreis, oder?
Ja, absolut. Das ist in beiden Kulturen sehr, sehr ausgeprägt und auch eine große Herzlichkeit. Natürlich sind es auch wieder sehr, sehr verschiedene Kulturen. Also man kann die Länder wirklich relativ schwer vergleichen. Die Leute haben ganz andere Alltagsprobleme und also in Russland gibt es eben zum Beispiel dieses Versteckspiel einfach nicht, so dieses Geheimhalten. Also gibt es einfach nicht in dieser Form. Aber also ich mag sehr diese russische Bodenständigkeit und ganz natürliche, pragmatische Herzlichkeit. Da können vielleicht wir Deutschen auch noch was davon lernen.
Cool. Welche besonderen Erlebnisse kannst du schildern oder was sind so die Highlights, die du in diesen 10 Wochen erlebt hast, die natürlich auch in deinem Buch drin vorkommen, von denen du heute noch zehrst oder wo du halt, die dir halt nie mehr aus dem Kopf gehen werden?
Boah, da gibt's ziemlich viele. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Reise von Anfang bis Ende. Aber ein sehr prägendes Erlebnis war ein Aufenthalt in Mirny. Das ist ganz weit oben in Sibirien, im fernen Osten Russlands, eine Stadt, die komplett abgelegen ist. Also die nächste Großstadt ist 700 Kilometer weg. Und diese Stadt wurde vor 60 Jahren nur erbaut, weil dort ein Diamantenvorkommen gefunden wurde. Sie haben einen Tagebau gemacht, ein gigantisches Loch in den Boden gebohrt, wo dann eben jetzt Diamanten gefördert werden, beziehungsweise wurden. Das wurde dann vor ein paar Jahren geschlossen wieder. Aber es ist ein komplett absurder Ort, weil einfach man hat eine Stadt, die direkt neben diesem gigantischen, von Menschen gemachten Krater errichtet wurde und diese Isolation und sie haben die fürchterlichsten Winter mit minus 40 Grad dort und an so einem Ort einfach mal so einzutauchen in den Alltag. Ich hatte da 3 Leute, mit denen ich gehörte quasi direkt zur Clique dazu. Wir haben alles zusammen gemacht für 3 Tage quasi. Die haben mir alle ihre Stadt gezeigt. Wir waren im Club abends zum Tanzen und also das so mitzukriegen und es war einfach auch besonders besonders herzlich nochmal, weil die eben keine Touristen dort kennen im Prinzip. Und das war für sie auch ein ganz besonderes Erlebnis. In Moskau sind natürlich Touristen schon relativ alltäglich, dort aber noch nicht. Und mich reizen eben total solche absurden Orte, es ist kein schöner Ort, es ist aber auch eine eine wiederum interessante Art von Hässlichkeit, würde ich sagen, die einen total fasziniert. Also wenn, dann haben die da so eine Aussichtsplattform errichtet am Rand von diesem Krater und da steht man und guckt da runter und es ist total beeindruckend von der Größe, aber es ist gleichzeitig auch ziemlich sehr hässlich. Und diese Mischung, also dass man wirklich ein ganz umwerfendes Erlebnis hat, das ist ja eigentlich das, was man als Tourist sucht, aber gleichzeitig ist es eben überhaupt kein schöner Ort. Das finde ich war eine ganz interessante Erfahrung, wo man dann auch so drüber nachdenkt, wofür reisen wir eigentlich? Wie suchen wir unsere Ziele aus? Oder was sind das für Ziele? Es war ein Riesenerlebnis, was einen sehr bewegt, einfach dieser Ausblick, aber es war eben überhaupt nicht schön gleichzeitig.
Weil du jetzt gerade sagst, wofür reisen wir eigentlich? Wofür reist man denn nach Russland? Also, du hast ja jetzt so unglaublich viel erlebt. Was sind denn so solche Highlights, wo du sagst, das sollte man unbedingt gesehen haben? Also, der Krater gehört jetzt irgendwie nicht dazu, aber irgendwie doch.
Je nach Interesse. Also, spezielles Fable wie ich hat für verrückte, abgefahrene Orte, dann würde ich genau eine Reise dorthin empfehlen. Aber es gibt natürlich auch ganz, sagen wir mal, herkömmlichere Attraktionen. Die Stadt St. Petersburg ist wunderschön.
Ich frage mich zum Beispiel, also Sibirien, ne? Also Sibirien naturmäßig, diese unglaublich großen und kalte Seen, die es dort gibt, diese Wälder, diese Natur, auch toll, oder?
Ja, absolut beeindruckend. Also da würde ich gerne noch mal länger hin. Einfach auch, wenn man diese Dimensionen dort wahrnimmt. Man steigt in den Zug, man fährt 24 Stunden lang und es ändert sich eigentlich nichts an der Landschaft draußen. Man hat die ganze Zeit Bäume quasi, ab und zu mal eine Ortschaft, aber wirklich überall ein einziger riesiger Wald, den man quasi durchquert. Und also diese Dimensionen sind einfach unglaublich. Ich habe dann auch in Sibirien im Dorf gewohnt für ein paar Tage, in so einer religiösen Bio-Community quasi. Und das war dann auch ganz besonders, einfach wie die Leute dort mit dieser Natur sich arrangieren, die ja auch sehr schroff ist. Also wie gesagt, die Winter sind dort extrem und wirklich kein Vergnügen von den Temperaturen her. Aber ja, ich würde da gern nochmal hin und wandern gehen in Sibirien. Natürlich ist auch der Baikalsee ist zu Recht gilt immer als eine der Top-Attraktionen. Da war ich auf der Insel Olchon, die einfach landschaftlich ganz spektakulär ist, mit tollen Felsküsten, mit tollen Wandermöglichkeiten und einer Schamanenkultur, die auch ganz spannend ist. Also man sieht überall solche Heiligtümer sozusagen von den dortigen Schamanen und es gibt ganz viele Geschichten über Geister. Also ich habe geschrieben, gegen diese Zahl von übernatürlichen Wesen und Geistern kann Island total einpacken. Also das ist lächerlich im Vergleich zur Insel Olchon, was sich da alles rumtreibt an Geisterwesen. Ja, und Moskau ist natürlich auch eine sehenswerte Stadt. Man muss natürlich bei Russland auch immer gucken, wie kommt man überall hin. Es ist einfach so riesengroß und Moskau und St. Petersburg oder eben dann auch die Standardroute zwischen diesen beiden Städten ist definitiv eine Reise wert, um einfach mal so einen ersten Eindruck zu bekommen.
Cool. Diese 22.000 Kilometer, die du gemacht hast, hast du die hauptsächlich im Auto gemacht oder bist du alles mit dem Zug gefahren?
Nee, ich bin auch geflogen. Also es war jetzt nicht mein Ansatz, alles auf dem Landweg zu machen. Das könnte man als Reiseidee machen, aber mein Ansatz war mehr zu versuchen, jeden Tag mit Couchsurfern, mit Einheimischen zu tun zu haben. Irgendwie, das war die Idee. Und am Ende bei den Distanzen war das jetzt ganz ohne Fliegen nicht möglich. Aber das meiste habe ich auf Straßen dann, glaube ich, schon zurückgelegt. Also gut, die meisten Distanzen schon per Flugzeug, dann viel auf der Straße und viel per Zug.
Okay, cool. War das schwer, Sofas zu finden zum Schlafen? Also über Couchsurfing Leute zu kontaktieren, die offen waren, dich aufzunehmen? Also
Eigentlich nicht schwerer als in anderen Ländern, würde ich sagen. Es ist immer eine gewisse Arbeit damit verbunden. Also ich hatte so das Gefühl, dass die Quote ungefähr ist, dass jeder Dritte, dass man drei Leute anschreiben muss, um eine Zusage zu bekommen. Es ist ja klar, dass nicht jeder dann Zeit hat oder es passt gerade nicht oder hat gerade keine Lust auf Gäste, wie auch immer. Das kann man ja nicht erwarten, dass auf jede Mail dann eine Zusage kommt. Deswegen ist da schon ein gewisser Rechercheaufwand vorher auch dahinter. Ich suche natürlich für das Buch dann auch immer nach Leuten, die irgendwie interessant wirken in ihrem Profil, die vielleicht einen interessanten Job haben oder eine interessante Geschichte oder vielleicht irgendwas Kreatives machen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil von dieser Recherche, ist halt dann auch, sich interessante Profile rauszusuchen und dann eben im zweiten Schritt die Leute anzuschreiben, was eben auch wieder Zeit kostet, weil ich auch jeden individuell anschreiben will. Ich mache keine Copy-Paste-Anfragen, weil da hat man auch keine hohe Chance, dass man dann genommen wird. Man muss irgendwie persönlich auf die eingehen und sagen, warum man gerade diese Person treffen will. Dann funktioniert's eher.
Ja, ist Couchsurfing denn etwas, was sehr weit verbreitet ist in dem Land?
Also in Moskau und St. Petersburg gibt es schon extrem viele Mitglieder. Ich glaube, in Moskau sind es Hunderttausende quasi. Wenn man weiter aufs Land kommt, ist es deutlich weniger. Aber also ich hatte eigentlich, ja, ich habe immer Leute eigentlich gefunden in jeder Stadt ab 200.000 Menschen gibt es da schon Mitglieder.
Okay, cool. Hast du denn in diesen 10 Wochen nur gecouchsurft oder gab es auch mal Situationen oder Orte, wo das einfach nicht ging und du ein Hotel nehmen musstest?
Ich habe es fast komplett durchgehalten. Einmal war ich in der Altai-Region unterwegs. Dort gab es nicht so viele Couchsurfer. Da war ich dann aber mit einer Couchsurferin unterwegs für diese eine Woche. Wir hatten dann einen Mietwagen und sind da rumgecruised. Und also da hätte es nicht so viele Gastgeber gegeben. Und da waren wir dann halt in Hotels oder in so einfachen Unterkünften aller Art. Aber grundsätzlich habe ich es fast immer geschafft, einen Gastgeber zu finden. Zwischendurch ist natürlich mal so eine Nacht im Hotel auch ganz entspannt, weil wenn man immer mit Leuten zu tun hat, nutzt sich das natürlich ein bisschen auch ab mit der Zeit und es wird echt anstrengend. Ja. Man muss sich ja immer auch ein bisschen danach richten. Ich meine, das sind Menschen, die tun mir einen riesigen Gefallen und nehmen mich da auf, ohne mich zu kennen, kennen mich nur aus dem Internet. Also es ist ja eine Riesensache, was die eigentlich da machen. Und da kann ich jetzt nicht, wenn ich gerade mal einen schlechten Tag habe auf der Langzeitreise, was ja vorkommt, aber das kann ich ja nicht an denen auslassen und muss halt schon immer mich so ein bisschen anpassen und einen guten Eindruck als Gast quasi hinterlassen. Also die totale Entspannung ist das dann natürlich nicht.
Absolut, also ich habe nichts Vergleichbares gemacht, aber ich bin durch Holland mit dem Fahrrad gefahren und auch nur Couchsurfing. Mhm. Ich erinnere mich noch, wie... Ja. So nach einer Woche oder so wird dann schon ziemlich anstrengend, wenn man halt immer so jeden Tag neue Leute sich auf die einlassen muss und nie so wirklich Privatsphäre eigentlich auch hat. Dann tut ein Hotel mal ganz gut.
Absolut. Ja, man kennt das ja auch aus von einer Backpacker-Reise, dann aus dem Hostel, dass einen ab einem gewissen Punkt immer diese Gespräche anfangen zu nerven, wo es immer nur, where are you from, where are you going next? Und also dieser Backpacker-Smalltalk, der ist an den ersten drei Tagen der Reise ist das toll und es ist ja auch nur der Einstieg und danach hat man die tollsten Gespräche, aber vielleicht nach 3 Wochen unterwegs fängt einen das an zu nerven und man sehnt sich vielleicht auch nach den Leuten zurück, die man vorher getroffen hat, wo man dann irgendwann schon viel weiter war von den Gesprächen und über ganz andere Themen geredet hat und eben schon aus diesem Smalltalk längst raus war. Aber dieses immer wieder neu bei Null anfangen, klar, das nutzt sich dann auch so ein bisschen ab auf die Dauer.
Ja, Hand aufs Herz. Wie viel Wodka hast du in dieser Reise trinken müssen?
Ja, ich habe vorher gedacht, das wird die ungesündeste Reise meines Lebens. Ich werde mit einer Leberzirrhose zurückkommen, weil ich jeden Abend gezwungen werde, also weil mir quasi Wodka zwangseingeflößt wird. Das ist ja so unser Bild von Russland. Also ich hatte beziehungsweise natürlich kann man Nein sagen, aber ich dachte mir eben auch, dass ich ja immer auf der Suche nach guten Geschichten bin und den Leuten auch näher kommen will und dass solche Geschichten natürlich oft dann in diesen Situationen auch entstehen. Also war da drauf eingestellt, wirklich völlig zum Alkoholiker zu werden. Und dann, wie es oft so ist, dann kam ich dahin und habe viele Leute getroffen, die gar keinen Alkohol trinken und hatte viel weniger von diesen Partysituationen, als ich jetzt gedacht hätte. Also es war eine im Endeffekt dann doch ganz gesunde Reise. In Litern kann
also
ich
noch
jetzt
recht
nicht
moderat.
Noch recht moderat. Es gibt eine Episode ganz am Schluss in Chabarowsk. Da erinnere ich mich nicht mehr so an alles, was in diesen Tagen passiert ist. Also da wurde es dann doch mal ein bisschen extremer. Aber, und klar gehört auch so ein, das eine oder andere Besäufnis gehört zu einer Russland-Erfahrung dazu, aber es war viel weniger, als ich erwartet hätte. Und das passt halt irgendwie auch wieder ins Bild, dass die Erwartungen an ein Land oft anders sind als die Realität.
Absolut, total. Also
man selbst als sehr, sehr viel Gereister stellt man das immer wieder fest. Ich denke, du kennst das sicher auch.
Ja, klar. Also das ist auf jeden Fall so. Aber man hätte natürlich auch Angst haben können, dass du zurückkommst mit gar keiner Geschichte, weil du dich an nichts mehr erinnerst.
Das war tatsächlich die zweite Sorge. Ich dachte, ich schicke dem Verlag zwar eine Seite, wo draufsteht, Russland war geil, aber ich kann mich nicht erinnern.
Genau, Couchsurfing in Russland, 300 Seiten, alle leer und am Ende steht, genau, war geil.
Vielleicht noch so ein Foto von mir, wie ich da so neben der Flasche irgendwie liege auf einer Couch. Und das habe ich dann abgeliefert. Ja, das war tatsächlich mein Plan B, wie das Buch hätte sein können.
Ja, sehr, sehr cool. Also es hört sich total spannend an und ja, ich kann jedem nur empfehlen, sich dein Buch zu holen. Was steht für dich in Zukunft an? Also welches Land willst du als nächstes mit Couchsurfing bereisen?
Habe ich noch nicht entschieden, aber erstmal werde ich wahrscheinlich nach Georgien fliegen im Sommer. Das ist so der nächste Plan. Dann geht's nochmal nach Grönland, wo ich schon mehrmals war. Und es wird auch ein neues Couchsurfing-Buch geben. Vermutlich nächstes Jahr starte ich da mit der Recherche. Aber welches Land das dann wird, das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch so ein bisschen suchen und auch gucken, was sich da anbietet. Ich kann nur natürlich sagen, dass es nicht Italien oder Schweden werden wird, sondern ein bisschen verrückter als das.
Ja, spannend. Bis dahin stehen natürlich viele Lesungen an und viele Termine auf Buchmessen und Co. Wo kann man dich demnächst so zum Beispiel im April oder im Mai treffen?
Ja, also ich bin da in ganz Deutschland unterwegs. Man kann das auf meiner Seite stefan-ort.de kann man immer die Lesungsdaten sehen. Ich weiß es gar nicht jetzt die ganzen Daten auswendig. Es ist komplett gemischt. Einiges habe ich in Schleswig-Holstein in kleineren Orten zum Beispiel. Nach Amsterdam geht's dann mal mit dem Goethe-Institut, wo ich eine Lesung haben werde, weil da eine Übersetzung dann gerade erschienen ist auf Holländisch. Im Herbst geht's auch nach Madrid zu einer deutschen Schule. Also jetzt kommen auch so ein paar Auslandstermine, was natürlich richtig Spaß macht. Aber ja, jeder kann einfach auf meiner Website immer ganz aktuell sehen, wo es demnächst hingeht und da werde ich auch immer die aktuellen Daten haben. Das macht uns total Spaß. Ich habe ja lange bei Spiegel Online als Journalist gearbeitet im Reiseressort, wo man eben keinen so direktes Feedback kriegt auf seine Texte. Man hat das Forum drunter und da sind manchmal Leute, die ein bisschen rumpöbeln und manchmal sagen ein paar, dass es schön ist, aber oft wird auch einfach gepöbelt über irgendwas. Man kennt das ja vom Lesen. Aber es ist so was ganz anderes, wenn man dann mit seiner Geschichte direkt vor den Leuten sitzt und da so sehen kann, wie die reagieren, an welcher Stelle sie lachen und wo sie nicht lachen. Das ist manchmal ganz anders, als man es erwarten würde. Mhm. Und das finde ich total spannend. Und manchmal merke ich auch selber Schwächen in einem Text, erst wenn ich sie laut vorlese, dass das irgendwie ein Satz viel zu lang ist oder zu kompliziert formuliert, oder dass eben ein Satz gerade besonders gut wirkt, wenn man ihn auch laut vorträgt. Und das ist nochmal eine ganz andere Art, mit den eigenen Texten zu arbeiten und macht total Spaß. Und ich liebe halt dann auch den Kontakt mit den Leuten und was dann für Fragen kommen und die Diskussionen. Und ich glaube, bei Russland wird es da auch auch immer viel zu diskutieren geben, weil es ja ein Thema ist, was sehr polarisiert irgendwo, wo es sehr starke Meinungen gibt in verschiedene Richtungen. Und ich bin sehr gespannt, wie...
Ja, das glaube ich. Also diese Erfahrung fehlt mir leider. Ich habe ja nur ein Sachbuch veröffentlicht, da kann man nicht wirklich viel mit Lesungen machen. Aber... du hast gestern, warst du in Hamburg und hast deine erste Lesung über Couchsurfing in Russland gehabt?
Genau, das war die Premiere, weil ja auch das Buch rausgekommen ist an dem Tag. War ganz toll, war richtig voll im Nordspeicher, in einer ganz, ganz tollen, im tollen Veranstaltungsraum, so im typischen Hamburger Stil, ein bisschen ganz urige Atmosphäre. Und das hat schon richtig Spaß gemacht. Also es war ein total vielversprechender Auftakt. Und ich freue mich jetzt einfach extrem auf die nächsten Lesungen.
Ja, super. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass viele Zuhörer auch dazu kommen. Und danke dir vielmals für deine Zeit. Ich weiß, dass du zurzeit sehr beschäftigt bist und viele Termine hast. Deswegen schätze ich das umso mehr. Und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für dieses Projekt, aber auch für deine zukünftigen Projekte.
Super, vielen Dank, wünsche ich dir auch.
Ja, das war die 70. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie fandet ihr sie? Also ich fand sie total interessant. Ich finde, der Stefan, der hat so schön flüssig geredet und der hat dieses Land einfach so richtig schmackhaft gemacht. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann lauft zum nächsten Buchladen und unterstützt den Einzelhandel und kauft Couchsurfing in Russland oder macht es einfach und geht auf offthepath.com/Folge 070, da findet ihr den Link zu Amazon, um dieses Buch zu bestellen und dann solltet ihr es eigentlich mit Amazon Prime schon morgen haben, um es lesen zu können. Damit kann man mit Sicherheit so einen schönen Frühlingswochenende füllen, tolle Geschichten. Ich habe es hier gerade vor mir liegen. Es ist super interessant geschrieben. Der hat's auch wirklich richtig drauf. Ein paar tolle Bilder mit sind da drin und spannende Geschichten über Couchsurfing in Russland. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über eure Bewertungen und ich muss jetzt ein bisschen hinne machen, so viel Zeit habe ich nämlich gar nicht, denn unser Flieger geht gleich. Wir machen uns auf den Weg nach Kopenhagen von Hannover. Hannover hat leider keinen sehr großen Flughafen, weshalb wir erstmal von hier nach Brüssel fliegen müssen und dann von Brüssel nach Kopenhagen. Kleiner Zwischenstopp, aber in 3 Stunden sollten wir dann da sein. Und dort werden wir aber nicht allzu lange Zeit verbringen. Wir sind nur bis morgen Abend dort, haben morgen früh ein paar Meetings und dann wollte ich euch eigentlich darüber erzählen, was unsere nächsten Pläne so sind. Denn wir sind zurück aus Australien, wie ihr wisst, das sind wir schon eine Weile. Wir sind da immer so ein bisschen hinterher, wir berichten nicht mehr immer ganz so live auf YouTube. Nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, um halt wirklich tolle Videos zu machen. Ein Video kommt noch. Und die nächsten 2 Wochen, die nächsten 10 Tage sind wir noch hier in Hannover unterwegs. Also falls ihr aus Hannover kommt, dann schreibt uns gerne. Wir würden super gerne mal wieder ein Meetup organisieren, vielleicht irgendwie so am Maschsee oder so. Jetzt, wo das Wetter so toll ist und man abends noch ein bisschen länger draußen sitzen kann, da macht es doch doppelt so viel Spaß. Und unsere nächste Reise geht in ein paar Tagen los, Anfang Mitte April. Zurück nach Südafrika und ich freue mich so mega drauf. Wir sind gerade dabei, alles zu planen, ein bisschen last minute. Ihr erinnert euch vielleicht, ich glaube nicht, dass ein Vertreter von der Airline bei uns arbeitet, aber wir haben vor ein paar Monaten, ich glaube im Januar, Aerofares gebucht, super günstig in der Business Class für 500 Euro nach Kapstadt und die finden jetzt statt. Also in 10 Tagen ein bisschen länger als 10 Tagen, fliegen wir endlich los und jetzt haben wir endlich die Gewissheit, dass es auch, glaube ich, stattfinden wird und wir buchen und planen und machen und werden nach Kapstadt fliegen und vielleicht werden wir noch ein Safari reinpacken, also in dieser einen Woche, die wir da haben. Und ich freue mich mega, mega, mega drauf. Heißt auch, dass es bald wieder eine Abenteuerhappen-Folge geben wird und ich bin gespannt. Falls ihr Mitte April in Kapstadt sein solltet, dann meldet euch da auch gerne. Es ist immer toll, euch alle zu treffen und über verschiedene verrückte Abenteuer zu sprechen. Und ja, gerne meldet euch aber auch, das fällt mir gerade ein, ich habe nämlich gestern einen Aufruf in unserer Gruppe auf Facebook gepostet. Ich suche nach wie vor noch spannende Themen hier für den Podcast. Also wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr eine Stadt vorstellen wollt, ein Land vorstellen wollt, einen verrückten Roadtrip, den ihr gemacht habt oder sonst was, dann meldet euch unter podcast@offthepath.com. Ja, das war's. Ich rede schon wieder viel zu lange und ich muss jetzt auch wirklich schnell packen. Ich packe nicht allzu viel, kommt alles in unseren Handgepäcksrucksack. Wir haben neue von Tatonka, die werden wir jetzt mit nach Kopenhagen nehmen. Also nur Laptop, Unterhose, zweites Hemd. Ja, und das war's, ne? Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ganz viel Spaß, genießt dieses geniale Wetter, was wir gerade haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn am Wochenende irgendwie so ein Schalter umgestellt worden ist und auf einmal so Frühling on. Es ist richtig, richtig geil und ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns. Schreibt mir gerne, hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes und das war's. Tschüssi!
Das war wieder eine Off the Path Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.